HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. Himmel und Erde heute mit diesen Themen. Erschreckende Studienergebnisse. Der Antisemitismus in Europa wächst. Überschattet vom Thema Missbrauch. Das Jahr 2018 für Papst Franziskus. Der Neue in Fulda. Der Freiburger Weihbischof Michael Gerber wird neuer Bischof in Hessen. Gottesdienst nonstop. Mit Gebeten rund um die Uhr versucht eine niederländische Gemeinde, eine armenische Familie vor der Abschiebung zu schützen. Und Kampf gegen den Hexenglauben. Die Schweizer Ordensfrau Lorena Jenal ist mit dem Weimarer Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Es ist ein düsteres Bild, das eine in dieser Woche vorgelegte Studie zeichnet. 9 von 10 Befragten sagen, dass in ihrem Heimatland der Antisemitismus in den vergangenen 5 Jahren zugenommen hat. 85% bezeichnen Judenfeindlichkeit als ihre größte Angst. Aber eine Mehrheit geht trotzdem gar nicht erst zur Polizei, wenn sie wegen ihres Glaubens belästigt oder drangsaliert werden. Jeder dritte Jude hat schon einmal darüber nachgedacht, Europa zu verlassen. Die EU-Justizkommissarin Vera Jourou spricht von schockierenden Zahlen und sagt, das muss sich ändern.
Einiges hat die Europäische Union in den letzten Jahren schon unternommen. Etwa einen Koordinator für den Kampf gegen den Antisemitismus eingesetzt oder sich fast vollzählig der Internationalen Allianz zur Erinnerung an den Holocaust angeschlossen. Dabei kann es aber nicht bleiben, verlangt Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. Er fordert die EU-Staaten dazu auf, ihre Sicherheitsbehörden entsprechend zu trainieren, die jüdischen Gemeinden zu schützen und vor allem Lehrer auszubilden, weil das Wissen über den Antisemitismus und wohin er führen kann, allmählich verschwinden. Ich wünsche mir, nicht nur als Mitglied der EU-Kommission, sondern auch als Vater, dass jeder junge Europäer unsere Geschichte kennt, vor allem die Geschichte des Holocaust. Sorgen macht dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten bei der Europawahl auch der Befund, dass sich judenfeindliche Klischees mehr und mehr in die Alltagssprache zurückschleichen und in die politische Rhetorik, zum Beispiel in Ungarn, wo es zuletzt unter anderem Kampagnen mit antisemitischen Untertönen gegen den US-Investor George Soros gegeben hat, obwohl sich Regierungschef Orbán öffentlich als Kämpfer gegen den Antisemitismus inszeniert. Ganz klar, manche seiner Kampagnen haben zu antisemitischen Reaktionen in der ungarischen Gesellschaft geführt. Und auch darauf legt der Kommissionsvizepräsident großen Wert. Kritik an der israelischen Regierung ist nicht automatisch Antisemitismus. Franz Timmermans.
I'm not naive. There are clearly...
Ich bin nicht naiv. Natürlich gibt es Antisemiten, die sich hinter Antizionismus verstecken. Aber ich lasse mich nicht daran hindern, Israels Regierungspolitik zu kritisieren von Leuten, die sagen, dass diese Kritik antisemitisch ist. Denn das ist kompletter Unsinn. Vor allem im Internet ist judenfeindliche Hetze inzwischen weit verbreitet. 90% der Befragten sagen, dass der Hass in den sozialen Medien für sie am schlimmsten ist. EU-Justizkommissarin Vera Jourova. Das zeigt, wie wichtig es ist, mit den Online-Plattformen an einem Verhaltenskodex gegen antisemitische Hetze zu arbeiten. Inzwischen werden laut Jourova rund 70% der angezeigten Hassbotschaften gelöscht, die meisten davon innerhalb von 24 Stunden. Die Kommissarin will aber mit den Internetkonzernen weiter im Gespräch bleiben.
Eine neue Studie zeigt ein erschreckendes Ausmaß des Antisemitismus in Europa, Stefan Überbach berichtete. Papst Franziskus spricht ja gerne von einer verbeulten Kirche. Aber im zurückliegenden Jahr hat er wohl mehr mit solchen Dellen zu tun gehabt, als ihm lieb ist. Das Thema Missbrauch hat ihn das ganze Jahr über begleitet. Von seiner Reise nach Chile im Januar bis zu seinem Besuch in Irland, wo er vor tausenden Gläubigen Abbitte leisten musste. Versuche, auch andere Akzente zu setzen, hatten nur wenig Erfolg. Jan-Christoph Kitzler blickt zurück auf das Jahr des Papstes.
Nein, man kann nicht behaupten, dass das ein gutes Jahr war für Papst Franziskus, und das lag vor allem am Thema Missbrauch. Die Katastrophenmeldungen kamen aus den USA und Australien, sie verfolgten den Papst auf seinen Reisen, und nicht immer ging er geschickt damit um. Im Januar reagierte er in Chile recht patzig auf die Frage nach Juan Barros Madrid, einem dortigen Bischof, der einen Täter gedeckt haben soll. Wenn du einen Beweis gegen Bischof Barros hast, werde ich dazu etwas sagen. Es gibt keinen einzigen Beweis, das ist alles Verleumdung, ist das klar? Stunden später auf dem Rückflug und nach heftigen Protesten von Missbrauchsüberlebenden zeigte sich Franziskus dann reumütig. Da muss ich um Entschuldigung bitten, denn das Wort Beweis hat vielen Missbrauchsopfern wehgetan. Ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich Sie verletzt habe, ohne mir dessen bewusst zu sein. Das habe ich nicht gewollt. Dass Franziskus bei seiner Reise nach Irland an dem Thema nicht vorbeikommen würde, war klar. Zu viele Fälle hatte es dort gegeben. Zu lange hatte die Kirche dort den vom Staat eingesetzten Ermittlern Steine in den Weg gelegt. Das Ausmaß der Proteste, die zum Teil nur geringe Begeisterung für den Papst im einst so katholischen Irland, war dann aber doch überraschend. Und Franziskus reagierte, fand deutliche Worte.
Pedimos perdón por los abusos en Irlanda.
Wir bitten um Vergebung für Missbrauch in Irland, Missbrauch von Macht und Gewissen, sexuellen Missbrauch durch Mitglieder, die verantwortungsvolle Positionen in der Kirche innehatten, und insbesondere um Vergebung für jenen Missbrauch, der in verschiedenen Arten von Institutionen unter der Leitung von Ordensleuten und anderen Kirchenangehörigen begangen wurde. Wir bitten um Vergebung für jene Mitglieder der Hierarchie, die diese schmerzhafte Situation nicht angegangen sind, sondern geschwiegen haben. Wir bitten um Vergebung. Es gab in diesem Jahr auch Querschläge aus den eigenen Reihen, die die Missbrauchsfälle nutzten, um den Papst zu schwächen. Carlo Maria Viganò, immerhin Erzbischof und einst Nuntius in Washington, forderte gar den Rücktritt des Papstes. Doch auch immer mehr ihm Wohlgesonnene haben inzwischen Zweifel, ob er der Richtige für das Thema ist. Sie hoffen auf den Beginn des neuen Jahres. Da treffen sich die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen weltweit in Rom, um über das Thema Missbrauch zu beraten. Ergebnis offen. Immerhin einen großen Fan hatte Papst Franziskus 2018, Wim Wenders. Der hatte einen Film über ihn gedreht und war von den Gesprächen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche beeindruckt.
Diese persönlichen Begegnungen haben mich schon umgehauen. Wie er sich darauf eingelassen hat, wie freundlich er das alles gemacht hat, aber vor allem wie mutig. Da gab es nie ein Zögern, da gab es keine Frage, die ihm nicht recht war. Da gab es überhaupt keine Zensur. Das war alles unglaublich offen. Und Mut ist ja was, das spürt man einem Menschen ja an. Nicht nur, indem er was Mutiges tut, sondern auch, wie er auftritt und wie er sagt. Und der ist furchtlos.
Es ist jetzt doch erstaunlich schnell gegangen. Erst im Sommer ist Bischof Heinz-Josef Algermissen in den Ruhestand gegangen. Und am vergangenen Donnerstag wurde nun schon verkündet, wer der Nachfolger wird. Es ist Dr. Michael Gerber, er ist zurzeit Weihbischof im Erzbistum Freiburg.
Der neue Bischof ist 48 Jahre alt und stammt aus Oberkirch im Schwarzwald. Seit 1997 ist er Priester. Michael Gerber hat in der Hochschulseelsorge gearbeitet und war Regens am Priesterseminar in Freiburg. In der Deutschen Bischofskonferenz ist er Mitglied der Kommissionen für geistliche Berufe, kirchliche Dienste und Jugend. Fuldas Bischof Heinz-Josef Algermissen war Anfang Juni aus dem Amt ausgeschieden. Er hatte die Altersgrenze von 75 Jahren erreicht. Danach hatte Weihbischof Karl-Heinz Dietz die Geschäfte kommissarisch übernommen. Der neue Bischof Michael Gerber will am nächsten Donnerstag um 13 Uhr Gläubige an der Bonifatiusgruft segnen.
Dr. Michael Gerber, Weihbischof in Freiburg, wird neuer Bischof in Fulda, Petra Klostermann berichtete. Die Rente ist sicher. Dieser Satz muss bei der Pensionskasse der Caritas derzeit mit Fragezeichen versehen werden. Schon im Mai wurde der kirchlichen Pensionskasse von der Finanzaufsicht BaFin verboten, neue Kunden anzuwerben. Die Kasse erfüllt angeblich nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene Kapitaldeckung. Das wurde erst jetzt bekannt. In der relativ kleinen Pensionskasse mit Sitz in Köln werden die Betriebsrenten von rund 25.000 Mitarbeitern der Caritas verwaltet. Damit sind zunächst einmal nur ein Bruchteil der rund 600.000 Beschäftigten der Caritas betroffen. Dennoch ein Grund nachzufragen, wie sicher ist die Rente bei den kirchlichen Pensionskassen?
Wir sind immer zum allerletzten Zeitpunkt informiert worden und hatten auch keine Vorwarnungen, dass da irgendetwas schieflaufen könnte.
Andreas Jaster zeigt sich enttäuscht über die Zusammenarbeit mit der Pensionskasse der Caritas. Denn immerhin ist er für ein Regelwerk mit zuständig, das der Pensionskasse neue Kunden zuführt. Jaster ist Arbeitnehmervertreter in der arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas auf Bundesebene. Dort werden Regelungen für die Betriebsrenten der Caritas-Mitarbeiter getroffen. Für kleine Caritas-Einrichtungen gilt die Versorgungsordnung B. Und das hieß bis zum Mai, die Betriebsrenten dieser Mitarbeiter wurden von der Pensionskasse der Caritas verwaltet. Die kündigt nun an, der entstandene Fehlbetrag soll durch einen Eingriff in das Beitrags- und Leistungsgefüge ausgeglichen werden. Heißt zu Deutsch, entweder steigen die Beiträge für die Caritas-Arbeitgeber oder es sinken die Renten für die Versicherten. Oder beides. Aber die Mitarbeiter haben einen Anspruch auf die ihnen zugesagte Betriebsrente.
Grundsätzlich nach dem Betriebsrentenstärkungsgesetz im Bereich der betrieblichen Altersversorgung ist für Differenzen der Arbeitgeber in der Haftung.
Erklärt Norbert Altmann, beim Diözesan Caritasverband in Paderborn für Personal- und Arbeitsrecht zuständig und Kollege von Andreas Jaster in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas, allerdings auf Seiten der kirchlichen Arbeitgeber. Das heißt, kann die Pensionskasse nicht die zugesagten Betriebsrenten auszahlen, können die Arbeitnehmer die Differenz vom Arbeitgeber fordern. Für kleine Arbeitgeber ein Problem.
Es wird in jedem Fall eine wirtschaftlich gesehen sehr schwierige Entwicklung werden.
Im Erzbistum Paderborn seien es vor allem kleine Einrichtungen, wie von Elterninitiativen getragene Kitas, die bei der Pensionskasse der Caritas die Betriebsrenten ihrer Mitarbeiter versichert hätten. Die Betriebsrenten der meisten Caritas-Mitarbeiter verwaltet die von den deutschen Bistümern getragene, deutlich größere, kirchliche Zusatzversorgungskasse, kurz KZVK. Dort können aber nicht alle Caritas-Einrichtungen Mitglied werden.
Grundsätzlich ist es so, dass eine Bürgschaft seitens des Erzbistums dafür übernommen werden muss. Und dieses wurde in der Vergangenheit nicht für alle Träger im katholisch-karikativen Bereich übernommen.
Wäre es eine Lösung, die Einrichtungen, die nach der BaFin-Sanktion ihre neuen Angestellten jetzt nicht mehr bei der Pensionskasse der Caritas versichern können, nun auch in die kirchliche Zusatzversorgungskasse aufzunehmen? Mitarbeitervertreter Andreas Jaster kann der Idee was abgewinnen.
Das wäre sehr schön, wenn wir das schaffen würden. Wir müssen dann nur noch unsere Bischöfe überzeugen, deren Risiko ja dann steigen würde, wenn dort insolvenzfähige Einrichtungen ohne große Sicherheiten Mitglied werden könnten. Bisher sehe ich diese Initiativen aber nicht.
Also hat man sich bei der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas für einen anderen Weg entschieden. Man sucht eine neue Pensionskasse für die Betriebsrenten der kleinen Caritas-Betriebe.
Die Bundesfinanzaufsicht hat der Pensionskasse der Caritas verboten, neue Kunden anzuwerben. Die Kasse erfüllt nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene Kapitaldeckung. Über Ursachen und Lösungsversuche informierte Christoph Fleischmann.
HR Info. Himmel und Erde.
Kirchenasyl gibt es nicht nur hierzulande. Auch in den Niederlanden bemühen sich immer wieder Kirchengemeinden, Flüchtlingen, die von Abschiebung bedroht sind, Schutz zu bieten, damit ihr Fall vor den Gerichten noch einmal aufgerollt werden kann. Anders als in Deutschland ist der Kirchenraum als solches aber nicht unbedingt vor dem Zugriff der Polizei geschützt. Eine Gemeinde in Den Haag hat sich darum jetzt etwas Ungewöhnliches ausgedacht. Sie hält rund um die Uhr Gottesdienst.
Selbst spät in der Nacht brennt in der protestantischen Bethelkerk noch Licht. Kirchenvorstand Theo Hettema sorgt dafür, dass in dem kleinen Gotteshaus im Zentrum Den Haags nonstop gesungen, gebetet und meditiert wird. Wir halten hier einen durchgehenden Gottesdienst, 24 Stunden am Tag. Damit wollen wir der Familie Tamrasian einen sicheren Ort bieten. Das Kirchenasyl macht das möglich. Laut Gesetz darf die Polizei eine Kirche nämlich nicht betreten, solange drinnen ein Gottesdienst läuft. Das Ehepaar Tamrasian und seine drei Kinder wohnen seit Ende Oktober im Obergeschoss der Kirche in der früheren Wohnung des Küsters. Als Regimekritiker sah der Vater sich 2009 gezwungen, sein Heimatland Armenien zu verlassen. 2010 stellte die Familie in den Niederlanden einen Asylantrag, der in diesem Herbst auch in letzter Instanz abgelehnt wurde. Vor allem für die beiden studierenden Töchter und den 15-jährigen Sohn ein herber Schlag. Hayapi ist mittlerweile 21 Jahre alt und fühlt sich in der Provinz Brabant zu Hause. Ich habe von meinem 12. bis zum 21. Lebensjahr hier gelebt, also die komplette Zeit, in der man erwachsen wird, habe ich hier verbracht. Die Solidarität mit der armenischen Familie ist groß. Fast 500 Pfarrer, Vikare und Diakone aus dem ganzen Land haben in den vergangenen Wochen einen Gottesdienst in der Bethelkirche zelebriert, um die Den Haager Gemeinde zu unterstützen. Doch die Zustimmung für das Kirchenasyl ist unter den Gläubigen nicht ungebrochen. Ich bewundere es, wenn Menschen sich füreinander einsetzen. Deshalb fühle ich auch mit der Familie. Aber ich sehe das auch mit gemischten Gefühlen und frage mich, ob das der richtige Weg ist. Deutliche Kritik kommt ausgerechnet aus der Partei, für die sich auch Hayapi seit einiger Zeit politisch engagiert. Die calvinistisch-konservative Christenunion ist gegen die Anwendung des Kirchenasyls, weil die Gerichte zu dem Schluss gekommen sind, dass der Familie in Armenien keine Verfolgung drohe. Deshalb, so der frühere Parlamentsabgeordnete Leen van Dijke, werde das Kirchenasyl in diesem Fall als Machtmittel missbraucht.
Wir leben in einem Rechtsstaat.
Wir leben in einem Rechtsstaat und in einem Rechtsstaat entscheiden die Richter. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, kannst du in Berufung gehen und vielleicht sogar noch eine zweite Instanz anrufen. Aber letztlich musst du dich dem Richterspruch fügen. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann ist das bedrohlich für den Rechtsstaat, wenn du das Urteil eines Richters nicht mehr akzeptierst.
Als du die Aussprache von der Rechte nicht mehr respektierst.
Die Kirche steht seit Wochen in Kontakt mit der Politik und den Behörden, um den Tamrazians die Abschiebung zu ersparen. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht.
Mit Gottesdienst und Gebet rund um die Uhr versucht eine Gemeinde im niederländischen Den Haag, eine armenische Familie vor der Abschiebung zu bewahren. Ein Beitrag von hr-Info-Korrespondent Ludgar Kacmirczak. Der Ruf des türkisch-islamischen Verbandes DİTİB hat in den vergangenen Jahren schwer gelitten, denn die DİTİB ist inhaltlich und finanziell direkt der türkischen Religionsbehörde in Ankara unterstellt. Und seit dem Putschversuch in der Türkei war mehrfach bekannt geworden, dass die Regierung Erdogan auch in den türkischen Gemeinden hierzulande Einfluss zu nehmen versuchte, etwa indem Imame aufgefordert wurden, Anhänger der Gülen-Bewegung nach Ankara zu melden. Nun ist aber die DİTİB einer der Partner der hessischen Landesregierung beim islamischen Religionsunterricht. Nach einem Gutachten im Sommer hatte das Kultusministerium verlangt, dass DİTİB sich deutlicher von der türkischen Regierung distanziert. Das ist jetzt offenbar geschehen, wie hr-Inforeporter Volker Siefert erfahren hat.
Mitte November hatte der hessische DİTİB-Landesverband seine Mitglieder zu einer Versammlung eingeladen. Auf der Tagesordnung stand die Änderung der Satzung. DİTİB Hessen-Vorsitzender Salih Özkan über die Motive hinter der Satzungsänderung.
Um Missverständnisse vorzubeugen, haben wir auch formal eine Einflussnahme, jegliche Einflussnahme von außen auf den Landesvorstand bezüglich Besetzung des Landesvorstandes entgegengewirkt durch die Satzungsneufassung.
Hintergrund: In der bisherigen Satzung hatte der DİTİB-Bundesverband als Beirat ein direktes Mitspracherecht, wer im Vorstand des Landesverbandes sitzt. Er konnte selbst Mitglieder für den Vorstand vorschlagen und konnte gegen ihm nicht genehme Kandidaten sein Veto einlegen. Aus Sicht von Salih Özkan war das aber kein Problem.
Es gibt keinen direkten Draht, wie ich immer wieder beteuert habe, was die Einflussnahme anbelangt. Aber auch einen anderen jeglichen Draht gibt es eben nicht.
Der DİTİB-Bundesverband in Köln wird kontrolliert von der türkischen Religionsbehörde. Sie untersteht der türkischen Regierung. Formal kann der Bundesverband nun nicht mehr über die Geschicke des hessischen Landesverbandes mitbestimmen. Eine zentrale Voraussetzung für den Fortbestand des Religionsunterrichts. Das hessische Kultusministerium hatte dazu Gutachten in Auftrag gegeben. Bei Birgit Koch gibt es Zweifel, ob diese Abhängigkeit nun aus der Welt geschaffen wurde. Sie ist Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Hessen.
Der Gutachter des hessischen Kultusministeriums, Professor Issensee, hat ja festgestellt und gesagt, dass es einen direkten Durchgriff von Ankara über Köln nach Hessen gibt. Ob der jetzt mit der neuen Satzung ausgeräumt ist, das vermag ich nicht zu sagen. Und gleichwohl sind natürlich immer noch dieselben Kontakte da, sie bestehen, es bestehen dieselben Menschen. Und von daher stimmt mich das nicht sehr zuversichtlich, dass hier keine Einflussnahme mehr vonstatten geht.
Das hessische Kultusministerium bestätigte auf Anfrage lediglich, dass eine geänderte Satzung eingereicht wurde. Inhaltlich will das Ministerium derzeit keine Bewertung abgeben. Im neuen Jahr soll dann verkündet werden, wie es mit DİTİB und dem Religionsunterricht weitergeht.
Durch eine Satzungsänderung betont der hessische DİTİB-Landesverband seine Unabhängigkeit von der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara. Ob das schon ausreicht, um die Zusammenarbeit mit der hessischen Landesregierung beim islamischen Religionsunterricht fortzusetzen, das muss sich erst noch zeigen. Das hat unser Reporter Volker Siefert erfahren. In Papua-Neuguinea, einer Inselrepublik im Südpazifik, werden Schätzungen zufolge jährlich mehr als 200 Menschen, und zwar fast ausnahmslos Frauen, als Hexen verfolgt, gefoltert und getötet. Andere werden schwer verletzt und verstümmelt. Die Schweizer Ordensfrau Lorena Jena lebt seit 40 Jahren in Papua-Neuguinea. Sie setzt sich vehement für die Opfer des Hexenglaubens ein. Dafür ist sie in der vergangenen Woche ausgezeichnet worden mit dem Weimarer Menschenrechtspreis. Bei ihren Hilfsaktionen für Frauen in Gefahr riskiere sie vielfach ihr eigenes Leben, begründete die Jury. Und weil Schwester Lorena die grausamen Menschenrechtsverletzungen anprangert und gleichzeitig auch den Behörden Tatenlosigkeit vorwirft, wird sie inzwischen sogar von Polizeibeamten bedroht.
Eingekreist von einer Horde Männer sitzen zwei Frauen nackt auf der Erde. Ihre Hände sind auf dem Rücken gebunden. Ein Mann schlägt einer der Frauen mit einem Schürhaken ins Gesicht. Sie sollen gestehen, dass sie Hexen sind. Eine Szene in dem Dokumentarfilm des Neuseeländers Philip Gibbs, Sanguma, auf Deutsch Hexenglaube. Schauplatz ist das Hochland von Papua-Neuguinea. Die Insel ist seit Ende der 1970er Jahre die Wahlheimat der Ordensschwester Lorena Jenal. Die Franziskanerin aus der Schweiz erfüllte sich damit ihren großen Wunsch, in einem fernen Land zu leben.
Damals, als ich als junge Schwester in Papua-Neuguinea ankam, hätte man nie sich vorstellen können, dass wir es 40 Jahre später mit einem Hexenwahn oder mit Hexenverbrennungen zu tun hätten. Obwohl wir wissen, dass immer in der Kultur die bösen Geister eine wichtige, zentrale Rolle spielten.
Im Jahr 1975 war die Insel im Pazifischen Ozean unabhängig geworden. Die meisten Menschen lebten als Selbstversorger auf dem Land. Seit der Jahrtausendwende haben Erdöl- und Erdgasprojekte multinationaler Konzerne den Inselstaat zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt werden lassen. Die einheimischen Männer, die sich bei den ausländischen Konzernen als Hilfsarbeiter verdingen, geben ihr Geld nun für Alkohol, Kartenspiele und Pornofilme aus. Diese rasanten sozialen Umbrüche bei nach wie vor großer Armut und Bildungsferne sieht Schwester Lorena als Katalysatoren für die Folterungen in jüngerer Zeit. In ihnen entlade sich psychischer Druck, der von Orientierungslosigkeit, Wertewandel und Reizüberflutung herrühre.
In unserer Diözese in Mende im südlichen Hochland war der erste ganz schlimme Fall am 11. August 2012. Und das war Christina. Die wurde ja 3 Tage lang gefoltert. Sie wurde an 2 Baumstämme hochgebunden. Ihr wurden alle Kleider vom Leibe gerissen, die Augen verbunden, das Feuer brannte. Und man hat an den Brüsten angefangen, sie zu verbrennen, mit allem Möglichen von Metallstäben.
Schwester Lorena sorgte dafür, dass die Schwerverletzte in ein Krankenhaus kam.
Ich selber habe die Christina dann in der Mitte der Nacht mit unserer Ambulanz in die andere Provinz gebracht. Sie war dann 2 Monate lang im Spital und fand eine neue Heimat dort mit ihrem Sohn und wird nie wieder nach Mende zurückkehren.
Inzwischen kämpfen auch in anderen Landesteilen Aktivisten gemeinsam gegen den Hexenwahn. Zudem unterstützt das katholische Hilfswerk Mission Aachen die Arbeit von Schwester Lorena seit Jahren. Das Preisgeld, das mit dem Weimarer Menschenrechtspreis ausgelobt ist, will die Ordensschwester als Grundstein für eine Zufluchtsstätte verwenden.
Mein nächster Traum ist ein Haus der Hoffnung an einem ganz sicheren Ort, wo diese Frauen wieder Freude am Leben bekommen, in Sicherheit leben und nicht von dieser Angst, passiert mir vielleicht wieder einmal etwas. Und da möchten wir ein Haus der Hoffnung für diese Frauen gründen, wo sie sich dann auch mit Gartenarbeit oder mit Laden oder wo immer ihre Stärken sind, entfalten können.
Die Schweizer katholische Ordensfrau Lorena Jenal ist in dieser Woche mit dem Weimarer Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Schwester Lorena setzt sich ein für die Opfer von Hexenverfolgung in dem südpazifischen Land Papua-Neuguinea. Sie wird dafür selbst mit dem Tode bedroht. Unsere Reporterin Rebecca Hillauer hat mit Lorena Jenal gesprochen. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Wenn Sie die Beiträge noch einmal nachhören wollen, Sie finden den Podcast der Sendung bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.